Deswegen fand ich das auch so geil, als Kimmich gesagt hat, ich trenne mich von meinem Berater, ich möchte jetzt die Verträge selber machen, ich möchte die Gespräche selber führen. Ich habe den gefeiert. Ich habe den sowas von gefeiert.
Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Lieber Fußball, dem Interview-Podcast von Sport1. Ich bin Tobi Holtkamp und mir gegenüber sitzt heute der erfolgreichste Gesprächsgast, der je am Lieber Fußball-Mikro saß. Ich freue mich wirklich sehr, sehr, sehr auf das Gespräch, auf seine Einschätzungen, aber auch Erwartungen an das, was noch so kommt. Laura Papendieck fasst den Tiger mal ganz kurz für uns zusammen.
Unser lieber Fußballstar heute gewann als Spieler die Champions League und den Weltpokal. Er wurde Europas Fußballer des Jahres und schaffte es als 23-Jähriger ins All-Star-Team der EM 92. Schon mit 18 machte er den Sprung in den Bundesliga-Kader von Borussia Mönchengladbach. In seiner ersten von zwei Ehren beim FC Bayern spielte er noch mit Jürgen Kohler, Klaus Augenthaler und Stefan Reuter. 10 Jahre später hießen dann seine Mannschaftskameraden Owen Hargreaves, Mehmet Scholl und Giovane Elber. Sie erlebten zusammen die Mutter aller Niederlagen, das Champions-League-Finale 1999 gegen Manchester United. Doch 2 Jahre später führte der Tiger als Kapitän und Torschütze die Bayern doch noch zum Henkelpott. Was er gelernt hat in seiner aufregenden Karriere, zu welchem Transfer nur ein paar tausend Euro gefehlt haben und wie er den FC Bayern unter Oliver Kahn und Mittrainer Julian Nagelsmann sieht, das verrät uns jetzt der Mann, der auch an seine Zukunft sehr klare Erwartungen hat. Regler hoch für einen meiner absoluten Lieblingsexperten. Regler hoch für Stefan Effenberg.
Hallo Effe.
Moin Tobi.
Klasse, dass es klappt. Ist noch Frühstückszeit. Oder Kaffeezeit. Ich hoffe, du bist schon fit.
Ich bin fit. Vorbereitet für den Doppelpass gleich.
Genau.
Früh aufgestanden. 4:30 klingelt in der Wecker. Kurz unter die Dusche fertig gemacht. Von Hamburg geflogen nach München. Und jetzt sitze ich hier bei dir und freue mich auf das Gespräch.
So machen sie Champions League Sieger. Wir sitzen hier jetzt gut 1,5 Stunden vorm Doppelpass. Haben uns ein kleines Räumchen genommen. Und werden eintauchen, gute Dreiviertelstunde, ja, in deine Karriere, in deine Sichtweisen. Ich habe gerade gesagt, München, das ist wo deine Jungs, Ex-Mitspieler, du warst ihr Kapitän, Olli Kahn, Ratso Salihamidžić, mittlerweile den FC Bayern anführen. Plötzlich sogar an vorderster Front, weil nach Uli Hoeneß auch Karl Rummenigge Danke und Tschüss gesagt hat, für einige relativ überraschend, jetzt schon zum Sommer. Halten die den Druck, den Sie jetzt haben, aus? Oder brauchen Sie den Druck vielleicht, um jetzt direkt Höchstleistungen zu bringen, die beiden, mit denen du da gespielt hast?
Ja, also den werden Sie schon aushalten, da bin ich mir ganz sicher, weil Sie den ja schon hatten als Spieler. Mhm. Dann wächst man ja nach der Karriere auch in so eine Rolle rein. Und Sie haben ja lange zusammengearbeitet mit Kalle Rummenigge, mit Uli Hoeneß. Und Sie können mit Sicherheit auch in Zukunft immer wieder zurückgreifen auf diese zwei, wenn man irgendwo etwas brennt oder wenn mal irgendwelche Fragen da sind. Also es ist ja nicht so, wenn Rummenigge aufhört oder Uli Hoeneß, dass sie dann aus der Welt ausgeschieden sind, sondern wenn sie einen Rat brauchen, werden sie zurückgreifen. Das ist ganz klar.
Gut, aber als Spieler einer Mannschaft bist du natürlich einer von vielen und bist noch nicht derjenige, der jetzt die Geschicke sozusagen eines Vereins leitet und Entscheidungen trifft, die sehr relevant sind, ne? Auch
ja.
Politischer Natur sozusagen
ja.
Sein können. Ne?
Ja, das ist schon richtig. Das ist natürlich dann eine andere Welt, aber bei einem Top-Club denn gespielt zu haben, mit dem Druck auch der Öffentlichkeit von außen, dann ist man schon einiges gewohnt. Und ich meine, Oliver Kahn hat ja auch eine Ausbildung durchlaufen im Management, hat sich dort weiter und fortgebildet. Ratso war immer ganz, ganz eng mit Uli Hoeneß zusammen, hat da mit Sicherheit auch viele Ratschläge bekommen und er ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre da im Amt. Also ich mache mir da, und Sie haben ja den Heiner auch noch im Rücken, also ich mache mir da ehrlich gesagt keine Sorgen. Dafür ist der Verein einfach zu groß, zu wuchtig und hat viel zu viele Möglichkeiten, vor allen Dingen auch wirtschaftlich, dass man das gegen die Wand fährt, das kann ich mir nicht vorstellen.
Na gut, gegen die Wand fahren wäre das große Extrem sozusagen. Das muss es ja gar nicht, aber es ist ja schon ein wahnsinniger Weg, der eben unter Rummenigge und Hoeneß, unter diesen starken Polen, wir kommen da gleich nochmal zurückgelegt wurde. Und ja, da geht's jetzt relativ schnell ins kalte Wasser halt eben, ne? Auch für einen Oliver Kahn, der plötzlich jetzt Nummer eins ist.
Das war ja immer, genau, auch im Tor. Aber nochmal, er hat ja nach seiner Karriere, er war ja dem Fußball immer verbunden, hat seine eigene Firma aufgebaut, hat sich im Managementbereich weiter und fortgebildet. Das ist schon enorm wichtig. Das ist ja im Endeffekt nicht, ja, ist schon was anderes, aber es ist ja so, als wenn jetzt einer den Fußballlehrer durchläuft, der sehr intensiv ist und wichtig ist, um nachher eine Position als Trainer zu bekleiden. Und das hat er halt im Management gemacht. Und von daher, es war ja irgendwann auch nur eine Frage der Zeit, wann Rummenigge und auch Uli Hoeneß den Rücktritt bekannt geben. Das ist jetzt passiert. Aber Sorgen um den FC Bayern mache ich mir überhaupt nicht. Würde ich mir eher Sorgen machen bei anderen Vereinen, wenn da große abtreten würden.
Da kommen wir gleich nochmal zu. In deiner wirklich sehr lesenswerten, und das sage ich jetzt nicht, weil du mir gegenüber sitzt, sondern weil ich wirklich regelmäßig Leser bin, T-Online-Kolumne, da hattest du Karl-Heinz Rummenigge mal empfohlen, vielleicht noch etwas abzuwarten, wie sich die Mannschaft jetzt mit Julian Nagelsmann in den ersten Monaten schlägt, um dann, wenn alles gut läuft, im Winter zu gehen. Meintest du das, um eben noch als starke Leitplanke vielleicht zur Verfügung zu stehen für die jungen neuen Chefs? Weil mit Nagelsmann ist ja der dritte ja neu in An- und Abführung an Bord, ne?
Ja, was ich damit meine, ist ganz einfach, dass wenn er sportlich nicht laufen sollte, muss natürlich Oli Kahn oder auch ein Brazzo Salihamidžić direkt eventuell eine große, krasse Entscheidung treffen, was ich mir jetzt nicht wünsche und ich mir auch nicht vorstellen kann. Aber man muss die Entscheidung von Kalle Rummenigge akzeptieren, dass er gesagt hat, nein, es ist soweit. Das kann er ja am besten abschätzen, das muss man mal dazu sagen. Wir sehen das ja nur so ein bisschen von außen oder Infos, die wir haben, beziehungsweise Gespräche, die wir geführt haben. Aber wenn Kalle Rummenigge sagt, es ist jetzt der Zeitpunkt, dann glaube ich ihm das. Und nochmal, er ist ja dann nicht aus der Welt, sondern dem FC Bayern auch nach wie vor verbunden.
Total, ja.
Aber wieso ist auf deinem Laptop dann FC Köln-Sticker?
Oh, das ist glaube ich, kein FC Köln-Sticker. Das ist die Rückseite einer Visitenkarte, die dahinter gerutscht.
Ach so, okay, dann hast du Glück, das sieht aus wie so ein Kleber.
Das könnte so die Visitenkarte von Horst Held sein. Nee, ich habe ein großes...
Ja, brauchst du ja nicht mehr, ist ja nicht mehr da.
Deswegen ist sie da wahrscheinlich so hintergeschoben.
Ich werde es gleich... Ja, den kannst du ja wegschmeißen. Irgendwann ist Zeit.
Mein Herz schlägt tatsächlich für Werder Bremen.
Werder Bremen?
Insofern, wir kommen gleich nochmal auf deine Hamburger Vergangenheit zu sprechen. Gesichtsausdrücke.
Jetzt lenkst du ab. Jetzt kommst du von Werder Bremen auf einmal zum HSV oder Hamburg.
Gesichtsausdrücke kann man im Podcast, muss man ja beschreiben. Insofern, als ich Werder Bremen sagte, da hast du kurz gezuckt. Auch da gab es mal bei dir eine kleine Geschichte.
Ja, das stimmt.
Da kommen wir gleich nochmal hin. Ja. Du hast die Bayern über viele Jahre erlebt, gelebt, auch geführt auf dem Platz in der Kabine.
Ja.
Welche Herausforderungen oder auch Gefahren lauern auf einen Julian Nagelsmann, der bisher in Leipzig oder Hoffenheim, sagen wir mal, eher in ruhigeren oder an etwas ruhigeren Standorten gearbeitet hat?
Ja, das ist relativ einfach zu beantworten. Die größte Herausforderung ist definitiv, den Anforderungen gerecht zu werden, den hohen Anforderungen. Also, was ich damit meine, du bekommst bei Bayern München für den zweiten Platz halt keinen Applaus, ne? Das ist klar, richtig, ja. Du gehst ins Rennen um die Meisterschaft, um Meister zu werden, Punkt. Du gehst in den Pokalwettbewerb, um den Pokal zu gewinnen, Punkt. Und du gehst in den Wettbewerb der Champions League, um Minimum ins Halbfinale zu kommen. Alles andere ist kein Erfolg.
Was aber immer schwieriger wird, ne?
Was natürlich immer schwieriger wird, aber alles andere ist kein Erfolg. Das ist der Anspruch vom FC Bayern und von den Mitgliedern und von den Fans auch. Und das muss erfüllt werden. Und das ist ein enormer Druck. Und Nagelsmann hat sich sehr gut entwickelt bei Hoffenheim, hat sich weiterentwickelt bei Leipzig. Nur bei München ist nun mal die höchste und größte Herausforderung, die du mit im Weltfußball hast. Das ist
nicht nur eine Etage höher, sondern das sind einige höher.
Ja, das ist ganz hoch im Regal, ist ja logisch. Da gibt es vielleicht noch zwei, drei andere Clubs, die man dann nennen kann. Und dementsprechend ist der Druck enorm. Und das ist da die Frage, wie er damit umgehen kann. Er war immer so mit seinem Verein Hoffenheim und Leipzig so ein bisschen immer im Windschatten von allem, hat das aber nicht falsch verstehen, sehr, sehr gut gemacht. Aber jetzt zählen nur noch die Titel. Und ich glaube schon, dass es ihm wehgetan hat, das letzte Pokalfinale gegen Dortmund zu verlieren. Weil wenn du mit dem Titel nach München kommst, ist klar, dann ist der Anfang schon mal ein bisschen einfacher. Ist das so?
Weil der Trainer auch aus der Mannschaft beäugt wird. Was hat er gemacht? Was hat er geholt?
Klar, auf der anderen Seite wissen die Spieler aber auch, es ist ein sehr junger Trainer, ein hungriger Trainer. Also der Hunger ist noch lange nicht gestillt. Das ist wiederum sein Vorteil. Aber daran wird er gemessen von allen, die ich gerade genannt habe. Und daran muss er sich auch selber messen. Also bei Bayern München trittst du ja an, um in seinen Vertrag, ich glaube, der läuft bis 2025, so viele Titel wie möglich zu holen. Und da reicht es eben nicht, Zweiter zu werden oder in der Zeit vielleicht nur einen Titel holen. Obwohl, wenn er nur einen Titel holen würde, dann wäre wahrscheinlich bis 25 gar nicht
drin. So ist es. Das ist genau der Druck, den du beschreibst. Ist es richtig, dass er sich komplett neu aufstellt und auch, sagen wir, Legenden wie Hermann Gerland dann aussortiert werden?
Ja, das muss man ein bisschen richtig stellen. Er hat ihn ja nicht aussortiert. Also, das ist auch Fakt. Sondern mit Hansi Flick ging eine Zeit vorbei und dem hat sich Hermann Gerland einfach angeschlossen. Da ging eine Ära zu Ende. Aber das ist ja jetzt nicht so, dass Julian Nagelsmann gesagt hat, mit dem möchte ich nicht mehr zusammenarbeiten. Jeder möchte mit Hermann Gerland zusammenarbeiten, auch in einem hohen Alter, in dem er ist.
Das hört man tatsächlich von allen, die ihn erlebt haben, weil er einfach ein Original ist und ein Phänomen ist, als Typ oder als, ist das?
Ja, das sind zwei Punkte. Also erstmal natürlich das Auge um Talente zu finden, denen gewisse Dinge zuzutrauen, aber auch im taktischen Bereich und im menschlichen Bereich. Und der menschliche Bereich wird oft leider Gottes unterschätzt im Fußball, der enorm, enorm wichtig ist. Das hatte Ottmar Hitzfeld natürlich, das hatte hinten raus auch ein Jupp Heynckes. Mhm. Bei Julian Nagelsmann, weil er noch selber so jung ist, das ist ja eine Lernphase auch, muss man abwarten, ob er das beherrscht. Deswegen wäre natürlich ein Hermann Gerland eine ganz große Hilfe für ihn gewesen. Eine
Ergänzung vielleicht, ja.
Ja, noch nicht mal. Hermann Gerland ist keine Ergänzung. Das wäre so ein Mittelding immer zwischen den Spielern und dem Trainerteam. Und das hat er ja perfekt ausgefüllt. Und diese Lücke zu schließen, das wird nicht einfach. Das wird nicht einfach.
Ja, Hermann Gerland überlegt ja auch noch weiterzumachen. Also er ist weit davon entfernt, jetzt zu sagen, schau, das war's, ich setze mich zu Hause aufs Sofa. Sondern in dem brennt das Feuer wahrscheinlich, solange er da ist. Ne?
Also der, ja, aber vielleicht in einem anderen Bereich, wenn er sagt, ich schließe mich auch dem DFB an oder ich würde gerne weiterhin mit dem Hansi Flick beim DFB arbeiten, dann ist es halt auch nicht mehr so ein hochintensives Arbeiten, also dieses tagtägliche. Und über dem Training noch hinaus, ja, mit Analysen und Videos schauen und so weiter, sondern das wäre dann ein bisschen entspannter, das Arbeiten. Wir wissen alle 6-8 Wochen irgendwie trifft sich die Nationalmannschaft zum Länderspiel oder zu zwei Länderspielen oder dann halt zu den Turnieren. Aber ich glaube, das wird dem Hermann Gerland auch gut tun. Ja, ein bisschen mehr, ja, im Alter, das ist ja nun mal so, wenn du auf die 70 zugehst, dann muss man das alles mal ein bisschen runterfahren, dann kannst du nicht immer am Limit arbeiten und ich glaube, das hat er auch erkannt für sich.
Das ist halt die Frage, ne? Das Selbst zu erkennen ist ganz wichtig.
Schwierig, aber.
Ja, schwierig.
Genau. Das ist schwierig.
Du hast in deiner ersten Bayern-Zeit, ich meine 1991, auch mal erlebt, wie ein 33-jähriger Trainer zum FC Bayern gekommen ist, Sören Lerby. Sollte nicht gut gehen.
Also dem Sören eigentlich selber kann man gar nicht so viele große Vorwürfe machen. Ja, der hat eine Mannschaft vorgefunden oder musste mit einer Mannschaft arbeiten. Wir sind ja dann noch im Winter ins Trainingslager zusammengefahren, wo man noch gehofft hat. Die Mannschaft war halt auch nicht gut aufgestellt. Die war nicht gut aufgestellt. Sie hatte nicht die Qualität, um Titel zu holen. Das muss man ganz klar und deutlich so sagen. Da waren wir eher schuld als Sören Lerby. Mhm. Der alles versucht hat, aber im Endeffekt, es hat nicht funktioniert. Also mir tat ja damals schon der Trainerwechsel von Jupp Heynckes weg vom FC Bayern. Ja. Dann haben sie Sören Lerby geholt. Das tat mir ja schon weh. Dann haben sie ja nochmal gewechselt zum Erich Ribbeck. Das ist ja total Bayern untypisch. Und da hat man einfach gesehen, dass Bayern München, das war vielleicht die schwierigste Phase, die Bayern in den letzten 20 oder 30 Jahren hatte, war das die schwierigste Phase, in der FC Bayern sich befunden hat. Wo wollen wir eigentlich hin? Wo gehören wir hin? Gehören wir wirklich in die Weltspitze? Also das kann ich beantworten, dass das definitiv nicht der Fall war zu dem Zeitpunkt. Ganz weit weg davon.
Lerby war damals im Grunde auch ein klarer Hoeneß-Mann. Ich glaube, Uli Hoeneß hat auch die Entscheidung, rückblickend sich damals von Jupp Heynckes zu trennen, als einen seiner größten Fehler bezeichnet. Er hat da gesagt, das hätte er wahrscheinlich jetzt mit dem Blick dann zurück darauf nicht wieder gemacht. Ist immer leicht natürlich von jetzt.
Aber das muss man ein bisschen differenzierter jetzt sehen, weil ich bin der Meinung, es hat ihn natürlich geschmerzt. Ich war ja dabei. Ich habe das ja mitbekommen. Ja. Ich habe ja dann auch nach der Entlassung vom Jupp Heynckes bin ich ja noch zu ihm nach Hause gefahren, zum Jupp Heynckes, und wir haben die ganze Nacht geredet, und weil ich ihm ja auch viel zu verdanken habe. Auf der anderen Seite muss man es aber so sehen, dass...
Weil er dich damals in Gladbach schon erstmals in den Kader geholt hatte, ne?
Bevor genau, zu Gladbach Köppel schon geholt, mit den Vertrag als Profi gegeben, dann zu Bayern München geholt, 1990. Also ihm habe ich schon extrem viel zu verdanken auf dem Weg. Was ich aber sagen wollte, ist, dass Jupp Heynckes vielleicht, wenn er da 8, 10 Jahre oder bei Bayern München gewesen wäre, vielleicht wäre er dann gar nicht mehr zurückgekommen. Also man muss das jetzt auch ein bisschen anders sehen. Er wurde entlassen, hat ja in dem Jahr 91 gesagt, wir erinnern uns, auf dem Rathausmarkt oder auf dem Marienplatz, Entschuldigung, Rathausmarkt ist ja wieder in Hamburg, auf dem Marienplatz hat er gesagt, und nächstes Jahr gewinnen wir den Europapokal der Landesmeister. So hieß er ja früher noch. Also hat sich extrem weit aus dem Fenster gelehnt und ich glaube, keine 3, 4, 5 Monate wurde er entlassen. Das wäre ja niemals passiert, wenn er nicht entlassen
worden wäre.
Ja. Das hat er als Antrieb genommen, um zu sagen, ich komme nochmal zurück und werde diesen Titel nochmal nach München holen. So sehe ich das. Und Uli Hoeneß hätte ihn nicht zurückbekommen, wenn das nicht passiert wäre. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, das kann auf jeden Fall sehr gut sein. Ich frage mich halt, wie wichtig ist, weil wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen haben, Rummenigge, Hoeneß, auch Hoeneß, der damals klar die Entscheidung eben getroffen hat. Gut, da war er jetzt auch noch wirklich als Manager in der Verantwortung. Wie wichtig ist es, so ein Pol, habe ich eben gesagt, eben zu haben? Also ganz klare Machthaber, Entscheider, an denen sich vielleicht auch alles ausrichtet. Ich bin sehr gespannt, wie der FC Bayern jetzt ohne sie, oder ob der FC Bayern ohne sie so ausgeglichen bleibt, so in der Waage bleibt. Weil immer, wenn starke Personen abtreten, beginnt natürlich auch so ein bisschen ein Kampf, ob das in der Mannschaft ist, ob das in einem Verein ist. Wer nimmt welche Anteile? Wer nimmt welches starke Wort jetzt
für die Zukunft? Ja, sollte es nicht geben. Das beste Beispiel ist ja der DFB in der heutigen Zeit oder den zurückliegenden Jahren. Das darf es natürlich nicht geben. Also Eitelkeiten sollte man zur Seite schieben. Da kann man nur ein Ziel haben, darum geht's, dass der Verein erfolgreich ist. Und da geht es nicht um irgendwelche Personen oder sonst irgendetwas. Ich glaube, dass die Zusammenarbeit auch mit Beckenbauer damals noch, mit Hoeneß und Rummenigge, die Aufgaben waren klar verteilt. Ja, jeder hatte seine Nische, seine Lücke, die er dann auch zu erfüllen hatte, aber für das große Ganze, für den Erfolg des FC Bayern. Und das darf es nicht geben, weil dann wirst du keinen Erfolg haben. Das ist Fakt.
Gab es in Ansätzen jetzt schon
also
mal
bei keinem Verein, ne? Also nicht Hansi nur bei Bayern Flick
und Salihamidžić gab es ja schon mal dieses Eitelkeiten-Thema vielleicht ein bisschen.
Wenn du das hast und jetzt tut es mir leid, dass ich dir das sage, Tobi, dann endest du so wie Werder Bremen vor einigen Wochen. Diese Kämpfe, wo es gar nicht mehr so ein bisschen um die Mannschaft geht, sondern die Kämpfe im Management, im Präsidium, im Aufsichtsrat, Vorstand, wie auch immer. Wenn du da, du kannst hier die Tür zumachen. Hier sitzen die Leute am Tisch. Man diskutiert wirklich kontrovers und hochintensiv und vielleicht manchmal auch laut. Aber sobald man aus der Tür rausgeht, muss man ganz klar eine Meinung haben. Und das war bei Bayern München immer der Fall. Ich sag dir aber gleich eine Zeit, wo es nicht der Fall war. Und das war, ich will nicht sagen, der Untergang von Werder Bremen, aber das war ausschlaggebend auch dafür, dass Werder Bremen abgestiegen ist, wenn du in der Führung eben nicht eine klare Linie fährst.
Das ist vielleicht das Problem, aber grundsätzlich der Traditionsstandorte mehr und mehr. Ne? Also ob das Schalke, Werder, HSV, auch Hannover, Nürnberg, Düsseldorf, Köln. Ne, also vielleicht zu viel Verein, zu wenig Unternehmen.
Aber schon. Alle, die du genannt hast, nehmen sie alle. Und ich könnte jetzt alle Namen auch aufzählen. Aber haben immer Problem in der Führung gehabt. Oder noch schlimmer, du hast Leute gehabt in der Führung, die absolut Selbstdarsteller waren oder sich in der Öffentlichkeit präsentieren wollten, um im richtigen Licht oder im Sonnenschein sich zu sonnen oder wie auch immer.
Gehe ich jetzt gerade im Kopf mal durch. Würde ich Werder Bremen im Zweifel fast rausnehmen. Ich glaube nicht, dass Frank Baumann oder auch Marco Bode jetzt welche sind, die unbedingt darauf aus sind, immer ihr Gesicht in der Zeitung
sehen. Bei Werder Bremen wird ja ganz viel gesagt, die haben sich so ihre Leute so geholt und ihr...
Die Werder-Familie.
Genau, so ein bisschen Stallgeruch zusammengebaut. Ist das Wichtigste. Von außen wollten wir gar nichts hören oder Ratschläge oder Kritik oder sonst irgendetwas, weil wir wissen, wir machen ja alles richtig. Ja, und was ist das Ergebnis? Nein, es war nicht alles richtig, definitiv. Und das kann man ja nicht immer auf die Mannschaft schieben und sagen so, ja, da hat die Qualität gefehlt oder sie haben den Druck nicht standgehalten. Nein, geführt wird ein Verein von der Spitze. Du HSV damals, Kühne, jedes zweite Wochenende Interviews gegeben, wo ich dann immer gedacht, das ist nicht gut für den Verein. Das lesen die Jungs, die müssen abliefern, kriegen Druck von Kühne. Dann hat er sich zurückgezogen, okay, es wurde jetzt nicht wirklich besser, aber ein Hopp bei Hoffenheim, da höre ich gar nichts. Oder Mateschitz bei Leipzig, die sind an der Macht, aber halten sich komplett im
öffentlich, ne?
Öffentlich. Das ist ganz entscheidend.
Intern
wird
da ganz sicher mal.
Du siehst Kinn bei Hannover, kann man auch kontrovers diskutieren. Ja. Ist aber nicht gut für einen Verein. Das ist Fakt. Das ist Fakt. Und da, wo eigentlich Ruhe herrscht, wird das auch erfolgreich enden. Wenn wir das jetzt runterbrechen auf die letzte Saison, wo herrschte Unruhe bei Vereinen, die eigentlich den Anspruch hatten, weiter vorne in der Tabelle zu stehen. Nimm Borussia Mönchengladbach. Ne, sind in die Saison rein, wurden das Jahr davor Vierter, ja, den Platz verteidigen oder vielleicht noch besser werden. Und was ist passiert? Ja,
auf mal über Monate ein Thema aufgemacht.
Weil,
auch selbst aufgemacht.
Genau. Und das sind die Unruhen, die man dann nicht runterbrechen kann auf die Mannschaft, die es denn anscheinend nicht kann. Nein, das ist unfair. Weil das fängt dann wieder in der Führung an und in der Öffentlichkeit. Wenn das einmal ins Rollen kommt, dann kannst du es auch nicht mehr stoppen.
Bei Schalke ist es im Grunde
Schalke,
Clemens Tönnies, ne, als es da plötzlich dann um ihn ging, sehr viel und immer wieder um seine Person, seine Worte, auch seine Entscheidungen, ne, raus, rein. Ne, da gab es auch mal auch andere Themen, statt auf die Mannschaft auf den Platz zu gucken. Mit Clemens Tönnies hast du ja auch mal sehr intensiv gesprochen und warst im Grunde kurz davor, Königsblauer zu werden.
Ja.
Wie kam es da dann dazu, dass es nicht der Fall war? Ist auch was öffentlich geworden, oder?
Ja, hat er so gesagt, was aber nicht der Wahrheit entsprach. Also das stimmte nicht. Keine Ahnung. Ist mir auch heutzutage oder heute wirklich egal. Das hat mich damals getroffen, das muss ich dazu sagen.
Ging es um Trainerposten?
Weil wir eine klare Abmachung auch hatten. Und ich finde es, und das zeichnet eigentlich das Bild von Schalke 04 damals, ich hoffe, dass es besser wird, dass sie sich gar nicht mehr gemeldet haben. Ja, und Horst Held war ja da auch mitverantwortlich, Peter Peters war noch dabei und wir sind aufgestanden und haben uns wirklich gefreut auf die gemeinsame Zusammenarbeit und so sind wir auseinandergegangen. Und dann wurde verabredet, in 3 Tagen telefonieren wir uns zusammen, wie wir jetzt die Zukunft
oder gestalten.
Ja, nicht gestalten, das haben wir schon in dem Gespräch gemacht, aber wie wir das auch an die Öffentlichkeit geben und so weiter. Und es kam nie ein Anruf und wenn du nach 5 Tagen dann denkst du so, warte mal, also jetzt sind 3 Tage sind schon lange vorbei. Und da hatte Horst Held einfach keinen Arsch in der Hose, mich anzurufen und zu sagen, du Stefan, aus dem und dem Grund klappt das jetzt nicht mit Schalke 04. Da muss ich sagen, das hat mich tief getroffen im menschlichen Bereich. Und sowas macht man nicht. Also das macht man grundsätzlich nicht, egal in welchem Job, ne? Das muss ich mal dazu sagen. Wenn du etwas sagst oder versprichst, du kannst es nicht einhalten, musst du dich persönlich melden bei der Person.
Natürlich.
Um das zu erklären, dass dieses, jenes, welches eben nicht klappt. Und das, da muss ich sagen, im Nachhinein war es dann besser, dass ich nie mit denen zusammengearbeitet habe.
Hast du das immer gemacht? Also wenn es die unangenehmen Entscheidungen auch gab, die zu verkünden waren oder die mitzuteilen waren oder sowas, hast du da reingegangen bist, durchgegangen bist.
Aber das ist ja auch meine Aufgabe und so wurde ich auch erzogen, das muss ich mal dazu sagen, mit Werten von meinen Eltern. Das ist aber für mich ganz normal. Dass man dann manchmal aneckt, ist okay, aber ich finde schon, das hat auch was mit Erziehung zu tun. Das hat was mit Erziehung zu tun und das gibst du ja auch weiter, weil du das erwartest du ja auch von deinen eigenen Kindern, dass sie sich so oder dass sie so groß werden, offen, ehrlich zu sein, aber auch Dinge aussprechen und nicht irgendetwas verheimlichen oder gar nicht zu sagen. Ganz schlimm ist es ja, wenn du noch was Falsches sagst. Das sind Werte im Leben, die ich mit an die Hand bekommen habe von meinen Eltern und die lebe ich.
Ja, unangenehmen Situationen nicht aus dem Weg zu gehen, sondern die hören genauso dazu. Ein Regenbogen ist bunt, es gibt nicht nur die schönen, hellen, strahlenden, es gibt
auch mal andere. Die haben wir doch schon als kleines Kind, das fängt ja schon im Kindergarten an, das geht in der Schule weiter. Also mir kann ja keiner erzählen, dass ein Kind, was in den Kindergarten geht und durchweg mit Kindergarten, Schule, sag ich mal, 15 Jahre in dem System ist, dass er nie irgendwas falsch gemacht hat oder einen Fehler gemacht hat. Also das gibt es ja nicht. Aber da muss man auch dazu stehen. Ich habe drei Enkelkinder schon. Und das sind Werte, die wir in unserer Familie leben und die einfach wichtig sind. Und das wird sich auch nicht verändern. Auch wenn die Zeit sich ändert, verändern sich die Werte in meinen Augen aber nicht.
Klar, und Stefan, ich glaube, das eine ist halt eben Familie und das, was man da eben als Elternteil dann vorleben kann, was man auch fordern kann. Ja. Nur in dem Moment, wo es dann eben in so einen Profibereich geht, der zu vielen Teilen natürlich auch Zirkus ist und wo es um Eitelkeiten auch geht, was du eben schon beschrieben hast. Ne? Da trifft man dann halt immer wieder, möglicherweise auch erschrocken, weil du hast ja selbst gesagt, du warst überrascht, du warst erstaunt, was damals eben passiert ist, weil das passte nicht in deine Wertewelt dann vielleicht auch. Ne? Man trifft natürlich aber immer mal wieder auf Ausnahmesituationen, die eben zu dem einen oder anderen nicht passen. Und da ist eben die Frage, wie gehe ich damit dann um? Bleibe ich nach vorne der Aufrichtige und sage ich, wie ich das oder das erlebt habe? Fall damit vielleicht ein bisschen aus dem, ja, aus dieser Showwelt, ne, weil ich mir gegenüber gerade bleibe, ne, oder spiele ich das Spiel halt mit?
Ich würde das Spiel nie mitspielen. Also nicht so. Definitiv nicht. Also man wird, und das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen bescheuert an, ist aber so, im Alter schon ein bisschen weiser. Das ist so. Man hat eine Menge Erfahrung durch viele Gespräche mit vielen interessanten Menschen. Das ist so. Aber ein Spiel mitzuspielen? Nee, das könnte ich nicht.
Wie ist dein Draht zu den Bayern heute? Zu Olli Kahn auch oder zu Brazzo eben, über die wir schon gesprochen haben?
Gut, ja, mit Brazzo habe ich mich jetzt mal verabredet. Wenn da ein bisschen Ruhe einkehrt, dass wir uns mal in München treffen, fahre ich mal zur Sebener, trinken mit den Jungs einen Kaffee. Ganz easy. Also wirklich ein gutes Verhältnis. So muss es auch sein. Wir hatten ja auch als Spieler, wir hatten ja nie Probleme. Ja, wir haben eine tolle Zeit gehabt, eine glorreiche Zeit. Man darf ja auch nicht vergessen, als wir so, Brazzo kam ja auch 98 mit mir dazu, mit Ottmar Hitzfeld, ja, Olli war ja schon ein bisschen länger dabei. Die Zeiten vor 98, wenn man ein bisschen zurückguckt, waren ja nicht einfach für die Bayern. Ne? Also sie haben natürlich nachher den UEFA-Pokal noch geholt, kann man sich noch dran erinnern, glaube ich. Aber sie hechelten ganz lange diesen Pokal hinterher. Und 98 war dann so eine Generation, vor allen Dingen auch mit Ottmar Hitzfeld, dass man gesehen hat, dass diese Mannschaft diesen Titel holen kann, ich glaube nach einem Vierteljahrhundert, das muss man sich mal vorstellen. Und damit fing eigentlich, bin ich der Meinung, die ganz große Zeit bis zum heutigen Tage an.
Damals war der FC Bayern auf jeden Fall nicht so weit von der Konkurrenz, auch national entfernt, wie jetzt in den vergangenen Jahren. Ne? Also da wurde ein Grundstein gelegt.
Mit der Ära ab 98 finde ich auch, weil du darfst eins nicht vergessen, die Jahre davor, du hattest einen Otto Rehhagel als Trainer, große Hoffnung, irgendwie nicht funktioniert. Du hattest Trapattoni, große Hoffnung, irgendwie auch nicht so wirklich funktioniert. Viele Spieler, die kamen und gingen, wo man viel Hoffnung drin hatte, ob es jetzt ein Klinsmann war oder ein Papin damals. Ich weiß gar nicht, ob die Leute den Spieler überhaupt noch kennen, Klinsmann wahrscheinlich. aber mit 98 finde ich, mit der Verpflichtung, vor allen Dingen mit Ottmar Hitzfeld, war wieder Ruhe im Verein und dann zum Glück auch der Erfolg. Und das war die Basis für im Endeffekt die Jahre, die sie danach aufgebaut haben.
Mal ganz ehrlich, denkst du manchmal, wenn du jetzt Olli Kahn, Brazzo da auf der Kommandobrücke siehst, du hast so viele Titel geholt mit den Bayern, so viele Schlachten geschlagen.
Ja.
Mensch, den Job, den die da machen, den hätte ich auch gerne oder das könnte ich auch?
Das will ich gar nicht sagen, das sage ich auch nicht, weil aus einem ganz einfachen Grund, den Job, den ich jetzt habe, in dem fühle ich mich sehr, sehr wohl.
Ja.
Und ich kann noch darüber hinaus leben. Verstehst du, was ich meine?
Also ich vermute, dass du damit beschreibst, dass sie ein 24-7 ist fast noch...
Wahrscheinlich.
Ist fast noch freundlich formuliert.
Wahrscheinlich.
Vielleicht sind es 26 bis 30-7.
Ja.
Aber
ich würde mir diesen
Du verschreibst Druck. Dein... Du gibst dein Leben im Grunde an den Job
ab. Ich habe kein Problem mit Druck, überhaupt nicht. Würde das auch immer annehmen. Aber ich bin glücklich und zufrieden, so wie es jetzt ist. Aber allerdings weiß ich auch nicht, was in Zukunft noch kommt.
Nee, das weiß man ja glücklicherweise nicht.
Ich glaub, vielleicht werde ich ja Podcaster.
Ich glaube, bist du ja schon. Also du schlägst dich sehr wacker.
Ja.
Sehr, sehr
genau.
Du hast eine wahnsinnige Karriere im Grunde hingelegt, so aus dem kleinen Hamburg-Niendorf bis zum Champions-League-Sieger, bis in die Hall of Fame des FC Bayern. Im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Aber gibt es eine Karriereentscheidung, die du mit dem Wissen von heute anders treffen würdest?
Nee, eigentlich nicht. Man macht sich ja, ich habe ja in der Hamburger Auswahl gespielt, Natürlich wollte ich dann Fußballprofi werden. Da habe ich die Möglichkeit bekommen bei Borussia Mönchengladbach. Dann wollte ich irgendwann mal bei Bayern München spielen. Dann wollte ich irgendwann mal Nationalspieler werden. Das habe ich ja alles. Dann wollte ich nach Italien, weil das war ja damals das Land aller Träume.
Das war das, was heute die Premier League ist.
Absolut.
War damals
absolut.
Das voll war die Serie A. Ne?
Das war die Serie A. Das war auf jeden Fall der Fall. Und das habe ich mir dann auch alles erarbeitet. Wenn du mit 17 einen Profivertrag unterschreibst, dann heißt das ja schon, dass du mit deiner Kindheit so mit, oder bei mir 12, 13 oder 14 hochintensiv angefangen hast, für mich selber zu trainieren. Das, was heute üblich ist in den NLZs der Bundesliga, das haben wir ja früher alles selber gemacht. Also ich zumindest. Weil sonst wärst du ja mit 17, dann hättest du ja keinen Profivertrag gekriegt, kann mir ja keiner erzählen. So, das hieß ja schon, dass deine Jugend so ein bisschen überschaubar war.
Das 17 damals ist nicht mehr das 17 heute, so kann man sagen. Ne? Also das war ja schon extrem jung damals.
Ja.
Ne?
Ja, das war extrem jung. Und das hat mich aber enorm stolz gemacht, weil ich sehr, sehr viel dafür investiert habe. Für mich auch selber, ja. Also, und dann zurück habe ich diese Dinge erfüllt. Sag mir was, worauf ich antworten soll, was ich vielleicht vermisse. Mehr Länderspiele? Oder was meinst du damit?
Nee, ich meinte jetzt grundsätzlich vielleicht, es gibt ja so Weggabelungen oder vielleicht auch mal Angebote, die du im Nachhinein, die dich vielleicht doch mehr gereizt hätten oder das mal anzunehmen, das mal zu machen.
Gladbach war ein großartiges Angebot, da bin ich denen auch heute noch dankbar für. Dann kam Bayern München, dann wurde ich Nationalspieler, dann Italien, dann rückt Gladbach. Titel geholt, 95, den Pokalsieg. Seitdem hecheln sie ja auch hinterher, obwohl sie großartige Möglichkeiten, neue Stadion und so weiter haben. Und sie kommen ja noch nicht mal in die Nähe. Das haben wir geschafft. Also kann man da auch so einen Haken hintermachen und sagen, ja, das hat unsere Generation erreicht. Da hatten wir allerdings auch eine richtig geile Mannschaft, eine geile Truppe. Das waren Typen, das waren Fighter, das waren Jungs.
Ich muss das beschreiben, du ballst jetzt die Faust und auf deinem Arm ist der Tiger.
Ja, das war einfach eine geile Truppe. Du konntest dich 100% auf die verlassen. Dann ging es wieder zurück zu Bayern München, weil ich gemerkt habe, so, hier ist die Reise jetzt zu Ende. Und da war mein Ziel die Champions League. Ich hatte gleichzeitig ein Angebot von Arsenal London. Hab mich dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, wenn ich die Champions League gewinne, dann kann ich das mit Bayern München und dann will ich es auch für eine deutsche Mannschaft machen. Und da gab es nur Bayern
München. Arsenal war unter Arsène Wenger damals.
Genau. Ja. So, und dann habe ich mich für Bayern München entschieden. Ja, und dann war ja die Karriere schon zu Ende. Mehr Jahre hatte ich ja denn nicht.
Ja, so kann man es ganz schnell zusammenfassen. Wir hatten jetzt Werder Bremen eben schon mal. Das wäre die Möglichkeit gewesen, mal nach Florenz. Ne? Also da wart ihr relativ weit.
Genau, war vor Gladbach.
In den Gesprächen,
das war 94. Also
vor der Gladbach-Rückkehr.
Genau.
Und wie knapp war es da? Wie eng war es?
Das war enorm knapp, weil Willy Lemke der Erste war in Florenz, der sich mit mir getroffen hat. Gespräche haben wir geführt.
Hattest du signalisiert, dass du zurück willst?
Oder? Nein, ich hatte ja vorher schon Gespräche mit Otto Rehhagel telefonisch. Mhm. Und der wollte mich ja auf Teufel komm raus. Der wollte mich unbedingt, und das Werder Bremen hatte ja zu der Zeit wirklich eine großartige Mannschaft und er hat mich als Puzzleteil gesehen, um über Jahre hinweg deutscher Meister zu werden, Pokalsieger zu werden und international auch irgendwas zu reißen. Und dann kam Willy Lemke, der ja die Verhandlung geführt hat und er hat gedacht, das ist so ein schnelles Ding, das ist ja einfach. Ja, aber da hat Florenz denn schon den das nicht so einfach gemacht, so dass Willy dann anstatt 3 Stunden oder 4 Stunden in Florenz, glaube ich, 1 oder 2 Tage war, weil sich das immer...
Also was die Ablöse betraf, ihr wart euch im Grunde einig?
Naja, auch nicht wirklich, also... Ja, das waren schon so Details, wo es denn um steuerliche Dinge ging, die ich jetzt hier nicht ausführen will, die kompliziert waren, sage ich es mal so. Und dann hat sich Rolf Rüssmann eingeschaltet, weil die sind ja auch nicht blöd.
Gute damals Manager Borussia Mönchengladbach, ja.
Leider verstorben. Mhm. Der hat das denn mitbekommen und hat ein Spür dafür entwickelt und hat gesagt, ich muss Stefan Effenberg zurück nach Gladbach holen. Und dann haben wir hier so einen Aufschwung. Und dann kam Rolf Rüssmann und der hat es wirklich in, sag ich mal, 4-5 Stunden geschafft. Dann haben wir uns, wie gesagt, getrennt mit Willy Lemke, haben gesagt, dann sehen wir uns morgen. Und in dem Zeitfenster kam dann wirklich Rolf Rüssmann, hat gesagt, was willst du, was brauchst du, das, bla bla bla. Und dann kommst zurück. Und dann bin ich, glaube ich, sogar am nächsten Tag mit ihm schon im Privatflieger, kam er dann noch rein, zurückgeflogen nach Düsseldorf, haben den Gesundheitscheck gemacht, gab's ja früher auch schon, also ist ja nicht heute alles ganz toll, es war früher genauso, den Vertrag ausgehandelt und dann habe ich den Vertrag unterschrieben und Willy Lemke, ja, war vielleicht zu zögerlich, vielleicht ein Stück war, obwohl das, ich kann man ihn ja gar nicht abschreiben, kaufmännisch. Der wollte halt auf keinen Fall irgendwelche Fehler machen. Und die Italiener weiß man ja auch, ne? Früher noch mit Lire und ja, da geht schon mal was irgendwie, ob es auf oder unterm Tisch ist. So, und das wollte er halt total absolut vermeiden. Und Rolf Rüssmann war halt total entschlossen.
Und Trainer in Gladbach war da zu dem Zeitpunkt dann?
Bei Gladbach?
Ja.
Bernd Kraus.
Ach so, Bernd Kraus.
Okay. Und das hat mich halt auch beeindruckt, ja. Wenn, es ist ja so, wenn du einen Spieler, ist ja wie beim Trainer, wenn du einen Trainer hast, der mit dir redet, ja, na, ich würde dich gerne so haben, na, so. Oder du hast einen, der Feuer und Flamme ist. Und
gut, das war Otto Rehhagel, aber ja, sagst du, ne?
Das war Otto Rehhagel, aber bei Willy Lemke, der hat's halt falsch umgesetzt. Der hat's halt genau andersrum umgesetzt. Ich habe gedacht, ich bin schon in Bremen. Und dann kam Willy Lemke, ich will ihn jetzt hier kein Vorwurf machen.
Ich wollte gerade sagen, wenn er das jetzt hört, er wird sich zu Wort melden.
Muss er ja selber verantworten. Aber es, also.
Die Bremer geben halt nicht mehr Geld aus, als sie haben.
Ja, okay, aber dann bleibst du irgendwann auch in der Entwicklung. Ja, das halt, ja, nicht stehen, aber daran scheiterte im Endeffekt der Transfer. Das ist einfach so. Und da reden wir jetzt nicht von Millionen, sondern da reden wir von einer Summe damals von, was waren das, 200 oder 250.000 Mark oder so. Also viel mehr war das jetzt auch nicht, aber ja, für Gladbach dann natürlich gut, weil dann haben wir diesen Erfolg gehabt.
Aber als Hamburger das Werder-Trikot zu tragen, wäre auch mal schön. Warum hat es eigentlich nie mit dem HSV geklappt?
Nee, da war ich ja auch noch in Verhandlung. Das war dann vor oder nach Wolfsburg, glaube ich, nach der Bayern-Zeit dann. Habe ich auch mit Didi Beiersdorfer damals noch Gespräche geführt, mit dem Hoffmann, der bei mir noch zu Hause war. Die wollten mich ja unbedingt nochmal zum HSV lotsen. Aber irgendwann ist der Tank dann auch nicht mehr so voll. Das muss man mal ganz ehrlich sagen, wenn du immer so unter dem Druck auch Erfolg, und ich habe ihn mir auch selber gemacht, das muss ich mal dazu sagen, wenn du das mal weit über ein Jahrzehnt mal spielst, dann hatte ich da war ich auch ehrlich und habe gesagt, ich kann euch jetzt den Kick jetzt, dass Hamburg da irgendwie Dritter oder Vierter wird in der Tabelle oder Pokalsieger, das kriege ich nicht mehr hin. So offen und ehrlich war ich dann. Und habe dann die Entscheidung getroffen, ja, in den Katar zu gehen, wo das ein bisschen überschaubarer war.
Kann man sagen. Kann man auch in einer Folge hier bei Lieber Fußball hören. Mario Basler hat auch ein paar schöne Anekdoten aus Katar erzählt. Ihr habt in der gleichen Saison da gespielt, genau. Für unterschiedliche Vereine aber. Ne?
Genau. Ich habe ja mit Batistuta zusammengespielt. Ich weiß gar nicht, mit wem er zusammengespielt hat. Es war aber eine lehrreiche Zeit, muss ich mal sagen. Ne? Also ich möchte das nicht missen. Jetzt nicht finanziell, sondern einfach...
Hattest du die Familie dabei auch? Oder? Bitte? Hattest du die Familie dabei auch?
Nein, hatte ich nicht. Nee, da war ich allein.
Glaube ich, sagte, seine Kinder waren auf einer internationalen Schule, ne, zu dem Zeitpunkt.
Ja, meine haben ja schon in Amerika gelebt, von daher war das kein Thema. Und ich habe das da, es war ja auch nur ein Jahr.
Stimmt.
Aber ein Jahr ist auch Quatsch, weil das waren im Endeffekt nur 7 oder 8 Monate, weil das ist nur die Spielzeit da drüben.
Was hast du gelernt da? Weil du sagst, lehrreiche Zeit?
Ja, wie die Abläufe dort sind in diesen Emiraten, wie die Menschen leben, was für Werte die haben, und zwar nicht in einer Dokumentation gesehen oder gehört von irgendwelchen Leuten, sondern richtig gesehen und gelebt. Das fand ich schon sehr spannend, weil dann kannst du dir ein Urteil bilden und sagen, würde ich dann nochmal hingehen, oder wenn Leute über das Thema Katar, WM, weißt du ja, in 15 Monaten reden, auch wenn das ein bisschen zurückliegt, kann ich aber mitreden, weil ich da gelebt habe. Und das ist sehr, sehr wertvoll, finde ich. Ich finde das sehr wertvoll. Auch, dass ich mal in Italien gespielt habe, ist unfassbar wertvoll.
Klar, kann dir keiner nehmen, ist ja immer häufig.
Ja, und die Sprache verlernst du auch nicht wirklich.
Mit Leuten spricht, was hättet ihr, ja, viele sagen, hätte ich mal nach der Schule ein Jahr Amerika oder sonst was, ne? Aber die wenigsten haben die Chance dann tatsächlich ergriffen, und das sind Erfahrungen, die nimmt einem ganz, weiß ich auch, ich bin sehr viel gereist, irgendwie zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr, weil ich für Bild als Formel-1-Reporter unterwegs war. Da bist du irgendwie alle zwei Wochen.
Die Bild-Zeitung?
Alle zwei Wochen.
Aber das ist Vergangenheit.
Das ist Vergangenheit,
ja. Dann können wir jetzt weiterreden.
Sonst wäre es an dieser Stelle
wäre sofort beendet.
Sag mal, Quatsch. HSV oder St. Pauli, was war eher dein Verein in Hamburg?
Also ich sag ganz ehrlich, als ich in Hamburg groß geworden bin, war ich wirklich Gladbach-Fan und Bayern-Fan bei den Vereinen, bei denen ich ja dann gespielt habe. Ich hatte.
Das sagst du jetzt ja, nur so, also, damit die Geschichte.
Nein, beim HSV muss ich dazu sagen, da gibt's auch noch Fotoalben von. War ich oft beim Training, habe zugeschaut, weil mich das einfach interessiert hat. Damals noch mit Ernst Happel, auch die ganzen Spieler, Peter Nogli, Horst Rubisch, Kaspar Memering, Wehmeier, Hidien und wie sie. Weiß gar nicht, ob du die alle kennst.
Ja, ja doch. Ja.
So, auf jeden Fall. Nein, da war ich ganz oft Ochsenzoll damals noch, das Trainingsgelände ja. gewesen, draußen, weit draußen, aber von uns Niendorf gar nicht so weit. Dann bin ich dahin mit dem Fahrrad und habe das Training mir angeguckt, habe mir Autogramme gegeben oder geben lassen, habe Fotos gemacht und wollte einfach sehen, wie die trainieren. Und das habe ich dann mehr oder weniger, dann bin ich nach Hause gefahren und habe das so versucht dann umzusetzen für mich selber. Und als ich dann auch gehört habe, oh, die machen Waldläufe, ja du, da bin ich auch im Wald und habe meine Turnschuhe angezogen und habe gesagt, wenn die das machen als Profi und ich möchte es werden, dann muss ich das auch machen.
Also du hattest den Wunsch auch schon relativ früh
die
Absicht.
Ja, als ich mehr oder weniger den Sprung geschafft habe in die Hamburger Auswahl, habe ich gesagt, das ist schon mein Traum, Fußballprofi zu werden.
Warst du damals schon ein anderer oder ein auffälliger Spieler, auch so in der Jugendzeit, was Charakter angeht, was Ehrgeiz angeht? Also hast du das Gefühl gehabt, dass du da schon
Das war immer extrem ausgeprägt. Hast? Das ja, war schon? Extrem, der Wille war extrem ausgeprägt. Wir hatten Spieler in der Hamburger Auswahl, sag ich jetzt mal, wie Walter Laubinger ist ja auch noch ein Begriff.
Walter Laubinger, ja, sagt mir auch
was. Ja, hoch talentiert. Vielleicht der talentierteste, den wir jemals hatten in Deutschland damals.
Das ist verrückt, es gibt immer hat so einen
Ernst
Namen
auch damals. Gesagt, der hat gesagt, so einen Fußballer hat er noch nie gesehen. Ralf Jester damals, U-Nationalmannschaft, großartiger Linksfuß. Und da war ich so ein bisschen im Schatten, weil ich diese technischen Fähigkeiten wie die beiden nicht hatte. Aber ich war bei dem im Rücken und habe aufgeräumt, also jetzt nicht falsch verstehen. Aber das hat mich ausgezeichnet. Und das muss ich auch sagen, auch an die heutige Generation, wird sich dieser Spieler, Talent hatte ich auch. Ja, aber die zwei, sag ich jetzt mal als Beispiel, die waren hochtalentiert. Die wollte jeder haben. U-Nationalmannschaft und hast du nicht, und da bin ich ja gar nicht reingekommen. Und ich sage, wenn du das Talent hast, was wir alle haben, wird sich der Wille, wird das Talent immer.
Das wäre meine nächste Frage gewesen.
Nein, das wird.
Glaubst du, Wille immer. Ist am Ende, weil talentiert sind da oben eigentlich alle?
100% wird der Wille sich immer auf Strecke durchsetzen. Weil dann, wenn das Talent aufhört, aus welchen Gründen? Ob es die Müdigkeit ist, ob es der Biss ist, ob es die Überzeugung ist, ob egal was es ist, wird der den Will und den Biss hat, wird sich immer durchsetzen.
Weil da, der den extra Meter noch macht.
Der wird alles machen. Schon. Der wird alles machen ja. für den Erfolg. Der wird alles machen für den Erfolg. Hochtalentierte schauen auch auf die Mannschaft, aber schauen doch in erster Linie viel auf sich. Dass man selber glänzt, gut dasteht, seine guten Szenen hat, das tun wir nicht. Also wir Spielertypen. Also ich als Spielertyp oder die Spielertypen, die es heute noch gibt. Kimmich wird das auch nicht tun, wenn ich das heute mal runterbreche auf die heutige Generation. Der wird sich eher zurücknehmen für den Erfolg und wird dafür alles tun. Ich muss nicht glänzen. Ich brauche kein Tor schießen. Ich kann auch 100 Spiele kein Tor schießen. Hauptsache, wir sind erfolgreich. Das sehen Hochtalentierte anders. Die wollen diese Tore schießen oder müssen sie, damit sie ihren eigenen Hunger stillen. Den haben wir nicht. Den haben diese Beißer haben das nicht.
Hattest du das damals schon erkannt, dass du über Einsatz und Wille
das hat der Trainer erkannt, weil ich
etwas schaffen kannst, was du vielleicht jetzt nicht über die letzten Prozente in Sachen Talent
das habe ich erkannt, das hat auch der Trainer erkannt. Mhm. Ich war ja damals schon in der Hamburger Auswahl Kapitän. Das wird man ja nicht, weil man würfelt oder weil man Lose zieht. Das ist ja Quatsch.
Oder weil man den Ball 150 Mal hochhalten
kann. Nein, ja. Sondern das wird bestimmt vom Trainer, der in der Regel immer ein ganz gutes Auge hat. Aber das habe ich auch selber erkannt, dass ich mehr machen muss. Wie gesagt, Jester, Laubinger, Nationalmannschaft und dann auf einmal im Fernsehen kam die Nationalspiele. Ich weiß es noch wie heute. In Berlin 40.000, 45.000. Ralf Jester, den Adler auf der Brust. Und ich sitze zu Hause und gucke mir das an. Ich muss mehr machen. Das waren für mich diese Kicks, die ich gebraucht habe, um zu sagen, ich muss noch mehr machen. Und ich habe damals schon sehr, sehr viel gemacht, glaub mir. Ich habe für mich im Schnitt ich sag mal, 5-6 Mal die Woche, jeden Tag, 2-3 Stunden alleine trainiert.
Dachten deine Eltern, sag mal, was macht denn der da? Müssen wir den nicht mal langsam bremsen? Nee,
gebremst haben sie mich nicht. Aber sie haben sich schon gedacht, so, also neben, also Schule, wir hatten ja nicht Schule bis 16 Uhr, 17 Uhr, was ja heute normal ist. Wir hatten ja 13, 14 Uhr. Dann kurz was gegessen und dann Hausaufgaben schnell und dann ab auf den Bolzplatz, bis es dunkel wurde. Ja klar, natürlich. Oder im Wald gelaufen. Ich habe alles gemacht.
Deine Schwester hat gedacht.
Nein. Wirklich, ich habe Ball gehabt, ich bin alleine an die Turnhallenwand, ich habe Übungen, ich kann dir 150 Übungen zeigen, wie du dich selber trainieren kannst, um technisch eben sauber zu werden. Und das habe ich für mich selber gemacht. Dafür war ich ja dann auch immer beim HSV-Training, habe mir da gewisse Dinge abgeguckt, um das dann versucht umzusetzen. Das war mein Reiz, um Fußballprofi zu werden. Für mich gab es keine Diskothek oder sonst irgendetwas am Wochenende oder so, wie ihr das gemacht habt damals.
So wie ihr das gemacht habt.
Ja, oder wie mein Bruder es gemacht hat. Der hat es genauso gemacht. Der war hochtalentiert, der war talentierter als ich. Aber irgendwann ist er halt falsch abgebogen. Also nicht falsch abgebogen, sondern für ihn im Alter von 16, 17. Ja, und andere Interessen. So, und ich bin aber auf der Linie geblieben und habe gesagt, nein, ich ziehe das Ding voll durch.
Wäre das was dich nochmal reizen würde, in deiner Stadt Hamburg vielleicht einem Verein zu helfen mit Know-how, mit Kontakten, mit deinem wahnsinnigen Erfahrungsschatz, mit dem, was du im Grunde auch gerade beschreibst?
Ist auf jeden Fall möglich, oder? Weil ich bin ja zurückgezogen nach Hamburg, in meine Geburtsstadt.
War ja in Niendorf auch wieder? Also wieder?
Nee, nicht in Niendorf, aber in Hamburg und bin da ja zurückgegangen. Ist ganz komisch. Ich will nicht sagen, dass sich der Kreis schließt, weil das ist Quatsch. Aber irgendwie hatte ich dann mal das Gefühl, nach vielen, vielen Jahren, die ich ja unterwegs war und längere Zeit in München hängen geblieben bin, habe ich gedacht, nee, ich mal wieder zurück. Ich habe 3 Geschwister, ich habe eine tolle Familie und ich hatte einfach das Gefühl, ich muss mal wieder zurück und da ein bisschen mit denen intensiver leben. Komisch oder ist das schön?
Ich finde das wunderschön. Ja. Ich kenne das ja auch. Also meine Familie wohnt nach wie vor den Toren der Stadt in Bremen. Und das ist was ganz Besonderes, da zurückzukommen. Gerade wenn man eben auch was anderes kennengelernt hat, glaube ich. Ne? Also ich habe viele Freunde, bei denen denke ich, Mensch, schade, dass die nicht mal den Schritt rausgeschafft haben, weil du hast einen ganz anderen Blick auf das, was du vor Ort hast. Ja. Hast du eine ganz andere Wertschätzung vielleicht auch für das, was du hast, wenn du auch mal den Blick nach draußen eben und über den Tellerrand, wie man immer so schön sagt.
Ja, haben wir gemacht. Also, oder habe ich ja gemacht, meine Karriere lang. Und irgendwann musst du auch, ich möchte mir halt auch nie was vorwerfen lassen. Ne? Und ich habe natürlich in der Zeit meiner Karriere sehr wenig Zeit verbracht, ob es jetzt die Eltern waren oder Geschwister, die ja mittlerweile auch wiederum Kinder haben. Und irgendwann setzt du dich auch selber mal hin und sagst, warte mal, was sind eigentlich heute die Dinge, die wichtig sind? Das ist nicht mehr die Vorbereitung für ein Spiel oder so, sondern das ist die Familie und das ist die Zeit zu verbringen mit der Familie. Das ist viel, viel wichtiger.
Ja, absolut. Hast du einen Verein, bei dem du mitfieberst im Moment? So oder am Wochenende, wenn die Liga läuft, ob es jetzt erste oder zweite ist, wo du bewusst einschaltest, weil du sagst, Mensch, die spielen, die will ich sehen.
Also du redest jetzt von Bundesliga?
Ja, oder grundsätzlich auch von der zweiten.
Wenn die Jungs in der Champions League spielen oder in der Euroleague, obwohl Euroleague ja katastrophal war die letzten 20 Jahre, bis auch Eintracht Frankfurt, die uns gut verkauft haben.
Die Conference League.
Ja, oder das. Nein, da drücke ich natürlich allen die Daumen, die uns vertreten. Aber wenn es um die Bundesliga geht, sage ich ganz ehrlich, ich möchte einfach nur guten Fußball sehen. Und das hat mal Dortmund eine Zeit, 11, 12, so mit Klopp, hat das angeboten. Da habe ich echt richtig gerne zugeschaut. Und dann natürlich auch die Zeiten mit Bayern München. Ja, ich will einfach nur guten Fußball sehen. Das kann auch mal ein sympathischer Verein sein. Ich sage jetzt mal wie Bielefeld im letzten Jahr. Wo jeder gesagt hat, ach, die steigen ab und zwar mit ganz wenig Punkten. Und wie sie nachher mit dieser Leidenschaft und mit dieser Freude auf Fußball gespielt haben, das habe ich mir dann auch mal gerne.
Mutigen Entscheidungen, sich von einem Trainer zu trennen,
aber sowas
wo ganz Deutschland
gerne.
Im Grunde sagt, so Mensch, wie kann man das jetzt zu dem Zeitpunkt? Ja. Aber scheinbar haben sie was gesehen und es war richtig, weil sie haben am Ende im Gegensatz zu manch größeren Vereinen mit viel mehr Möglichkeiten, haben sie es halt eben geschafft. Ne? Genau. Und das ist auch wie eine Meisterschaft für ein Arminia Bielefeld dann
100%.
Eben in der Liga ohne Relegation zu bleiben.
Und jetzt müssen wir noch eine Mannschaft nehmen und das war zum Beispiel Mainz.
Ja, total.
Ne, die waren so weit abgeschlagen und dann gab es den Trainerwechsel, ne, haben sich ein bisschen neu aufgestellt und auf einmal haben die haben Fußball gespielt. Also Fußball gespielt. Das habe ich ja lange, lange, lange nicht bei Mainz gesehen. Das war richtig schön. Das gucke ich mir dann auch gerne an. Oder wie uns Eintracht Frankfurt in der Euroleague da vertreten haben, wo sie bis ins Halbfinale und dann unglücklich im Elfmeterschießen gegen Chelsea ausgeschieden. Sowas gucke ich mir denn, da geht es sich nicht um, oh, ich muss jetzt immer Bayern. Nein, überhaupt nicht. Ich will nur guten Fußball sehen. Das kann Mainz mir anbieten, das kann Bielefeld mit anderen Möglichkeiten mir anbieten, das kann Frankfurt mir anbieten, Bayern München, Dortmund oder Leipzig. Und dann bin ich eigentlich glücklich.
Ja, man merkt, dass auch wenn man dir gegenüber sitzt, das Feuer ist zu 100% ja. Da. Du bist
wird ja auch sich nie ändern.
Voll im Metier. Klar, hast jetzt vielleicht nicht deinen Lieblingsverein, wo du sagst, Mensch, jedes HSV-Spiel oder so muss ich sehen. Trotzdem verfolgst du die Situation, hast du mir auch schon mal gesagt. Guckst natürlich besonders hin, gerade wenn es die Vereine sind, die vor der Haustür sind. Da genau. Hat man auch seine Meinungen, da hat man natürlich seine Einschätzung, hat auch seine Drähte vielleicht in den Verein. Vielleicht genau. Ist das ja nochmal.
Wer weiß, noch mal was kommt. Etwas. Was da wenn kommt. Das kommt, dann machen wir nochmal so einen Podcast hier.
Hast du einen Rat abschließend, also ein bisschen was kam ja schon raus, vielleicht auch an Spieler, die zu dir und deiner Karriere ja ganz sicher aufschauen, also worauf kommt es an im Alltag, auch bei der Karriereplanung? Wie viel sollte man auf seinen Berater hören, wie sollte man auf sein eigenes Inneres?
Die Zeiten darf man natürlich jetzt nicht vergleichen von früher und die heutige Zeit. Ne? Heutige Zeit ist ja nun mal so, dass die Spieler sehr behütet werden, ja, ob es die Berater sind oder der Berater oder die Berater, dann kommt das Elternhaus dazu, dann kommt der Verein. Sie werden ja von vielen Seiten G und B schützt. Deswegen ist also das ist definitiv nicht gut für eine persönliche Entwicklung.
Das dass noch viele Entscheidungen abgenommen werden.
Ja, das ist nicht für eine persönliche Entwicklung ist das eigentlich eher ungesund. Das muss ich mal dazu sagen. Deswegen fand ich das auch so geil. Als Kimmich gesagt hat, ich trenne mich von meinem Berater, ich möchte jetzt die Verträge selber machen, ich möchte die Gespräche selber führen. Ich habe den gefeiert. Ich habe den sowas von gefeiert. Und ich hoffe, dass das wieder zurückkommt, dass viele Spieler das sehen. Oder das Elternhaus, was denn noch dabei ist, was ich aber in Ordnung finde, weil ich meine, das hat einen ja auch groß gemacht. Das war natürlich ein Stück weit anders, aber wir vermissen die Typen von früher. Wir vermissen die Typen von früher und das sehe ich in ganz vielen oder in Gesprächen, die ich geführt habe, jetzt auch während der Europameisterschaft. Wir vermissen die Typen und da ist der Fußball und die NLZs und die Vereine sind dann auch selber schuld und der DFB, dass sie die genauso lenken wollen und genauso haben wollen und bloß keine Ecken und Kanten. Und wenn du eine hast, dann wirst du rausgeschmissen, so wie ich damals 94. Den brauchen wir hier nicht, Leute, die Unruhe. Ich habe ja gar keine Unruhe gebracht oder gemacht. Stimmt ja gar nicht. Und das ist eigentlich fatal für eine persönliche Entwicklung, weil die Spieler, die genauso groß werden, es sind ja nicht alle so, muss ich mal dazu sagen, ne? Also, aber die werden sich mit 35 oder 37, 38 umgucken und sagen, oh, jetzt muss ich erstmal das Leben lernen. Weil mir wurde ja von 18 bis zum heutigen Zeitpunkt alles abgenommen. Oh, jetzt muss ich das mal selber.
Das ist im Grunde der Punkt, das individuelle fördern, ne, wieder mehr in den eigenen Entscheidungsbereich der Spieler geben. Dementsprechend freuen sich diese Typen, die halt mal ein bisschen rausbrechen, ne, die einfach mal, weil klar ist das Gesetz gewesen. Man hat als Fußballer in der ersten, zweiten, sogar in der dritten Liga hat man eine Berateragentur. Wenn dann mal jemand sagt, warum muss ich das eigentlich? Warum kann ich nicht selbst? Ne, ich kann mir doch einen Anwalt nehmen, wenn es dann zu tief jetzt in.
Weil viele hoffen. Ja. Viele hoffen, durch den Berater, da mache ich eine große Karriere. Die vergessen eins, dafür bist du als Spieler selber verantwortlich und kein Berater. Du musst Leistung bringen und dann kommen die Vereine auch von alleine. Der Verein, der Berater, die sich ja schon die 3 oder 14, 15, 17-Jährigen ziehen, die Spieler bringen das in Verbindung damit, oh, ich habe einen sehr guten Berater, das heißt für mich, in 3 Jahren spiele ich Champions League. Bullshit. Das ist doch totaler Bullshit. Ja? Dafür ist der Spieler selber verantwortlich. Und übrigens die Werte, die ein Spieler hat oder mitbekommt, muss das Elternhaus denen geben. Und kein NLZ und keine irgendwelche Internate oder Fußballinternate, ja, wo die Regeln stehen, Regel 1 bis 10 oder 1 bis 15, Wäsche vom Boden, papapa, das hab ich im Elternhaus gelernt. Das musste mir keiner mehr sagen. Und das macht mich so ein bisschen, wo ich sage, irgendwo entfernen wir uns von den Dingen oder von den Werten, die so wichtig waren früher, die heute aber genauso sind. Die wollten ja den Fußball neu erfinden, ja. Also wenn du in so NLZ, geh da mal rein, was da alles vorgeschrieben wird. Wie soll sich denn da ein Junge entwickeln?
Entfalten.
Du musst, ja, entfalten und entwickeln. Du musst doch Fehler machen. Fehler gehören doch dazu. Die mache ich heute noch. Die machst du. Die wirst du auch in 10 Jahren noch machen. Die musst du auch machen. Um weiterzulernen, um nicht stehen zu bleiben, sondern dich weiterzuentwickeln. Und das fängt doch damit an mit den Jungs. Und wenn du das nicht mehr zulässt, oder sie machen das und werden krass bestraft, wie sollen die sich denn weiterentwickeln? Das ist ja eine vollkommen falsche Erziehung hin zum Fußballprofi und die Karriere durch, als dass man sagt, die Werte, die musst du schon im Elternhaus, ne, verstanden haben und mitbekommen haben. Und jetzt gehst du deine Karriere und bitte mach auch Fehler. Nur dadurch wirst du zu einer Persönlichkeit. Und das auch, wird dich stark machen.
Und das ist auch wirklich so meinen, mach Fehler, ne? Weil das wird ja auch schnell gesagt, ja klar, ne, erlaubt dir das, mach das, ne? Sobald dann aber der eine Fehler passiert, darf dahinter halt auch nicht gleich die maximale Strafe stehen, glaube ich. Das ist auch wichtig, sondern, ja, genau, eine gute Fehlerkultur ist wichtig.
Ja.
Stefan, ja. Ich bin noch ein gutes Stück interessierter, ja, daran, wie es bei dir weitergeht jetzt, ja, nach dem Gespräch, was kommen wird. Also da ist, ja, noch alles andere als ein Schlussstrich gezogen, da bin ich mir ganz sicher.
Ja,
dafür hast du noch viel zu viel Freude und Lust auch auf das, was vor dir liegt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt erstmal 2 Jahre unterschrieben bei Sport1 für den weiteren Doppelpass, 2 weitere Jahre. Ich habe bei T-Online weiter unterschrieben. Aber das heißt ja nichts, dass ich offen bin für alle anderen Dinge. Also,
dass du nicht offen bist, ja, genau. Ja.
Dass ich nicht offen bin, ja, heißt es so?
Ja, genau.
Okay,
ja.
Dann machen wir das so. Dann lassen wir das so stehen.
Aber also, ich habe auch gespürt, dass das muss schon sehr genau passen, muss auch in das passen, was du eben jetzt vom Leben oder für Erwartungen ans Leben irgendwie hast. Ne? Also insofern bin ich da tatsächlich sehr gespannt, was vielleicht da ein nächster Schritt von dir sein wird. Ich werde auf jeden Fall genau hinschauen und würde mich freuen, wenn wir da im Austausch bleiben. Dann auch, wenn es soweit ist, lieben Dank für gute Stunde, die wir jetzt hier gesprochen haben.
Ich habe noch viel mehr zu erzählen.
Auf bald. Ja, weiter geht's. Vielleicht ist es ein eigener Podcast.
Ja, genau. Alles klar.
Das besprechen wir nach.
Ja, vielen Dank.
Stefan, danke. Dank, bis dann.
Ciao. Tobi, ciao.
So, das war also mein Gespräch mit Stefan Effenberg. Es ist immer eine riesige Freude für mich tatsächlich. Man sagt das so häufig, aber ja, gibt ja eigentlich nichts Schöneres, als sich mit den Legenden oder den Großen seiner Lieblingssportart auszutauschen, Einblicke zu bekommen in Denkweisen, wie sie ticken, was sie gefühlt haben an dem oder dem Zeitpunkt der Karriere, welche Entscheidungen sie aus welchem Grund getroffen haben. All das gibt's bei Lieber Fußball, halt dem Interview-Podcast, den ich für Sport1 mache. Zuletzt unter anderem auch mit Mario Basler gesprochen, der erzählte, wie es war, wenn er nachts mal aus dem Hotel abgehauen ist. Patrick Ovomoyela hat mir viel aus vom BVB im Grunde erzählt, Haaland, wie er ihn sieht. Auch Lutz Pfannenstiel, total interessant. Ehemaliger Manager, Sportvorstand ja von Fortuna Düsseldorf, der jetzt in St. Louis in den USA ein mega interessantes Projekt, MLS-Projekt, einen neuen Verein aufbaut. Also da gibt's eine Menge. Simon Terodde, Christoph Daum, Lars Stindl, alle waren zu Gast bei Lieber Fußball. Ich kann euch das wirklich ans Herz legen, da einzutauchen. Und ich freue mich auch immer, wenn ihr euch beteiligt, wenn ihr Fragen schickt, die ich weiterreichen kann. Oder auch mal Kommentare da lasst, zum Beispiel bei Apple, und Bewertungen, wenn es euch denn gut gefallen hat. Vielen, vielen Dank, dass ihr so zahlreich dabei seid. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Tschö.
Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.